Sind Computer männlich oder weiblich? Diese Frage haben Sie sich bestimmt schon gestellt. Und sie wurde auch zwei Expertengruppen gestellt. Die eine bestand nur aus Männern, die andere nur aus Frauen. Die kamen zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Und zwar die weibliche Gruppe kam nach reiflicher Überlegung zu dem Schluss, dass Computer der männlichen Gattung angehören. Und sie haben dafür vier Gründe genannt. Erstens, um seine Aufmerksamkeit zu haben, muss man ihn anmachen. Zweitens, er hat viele Informationen, aber keine Fantasie. Drittens, er sollte einem eigentlich helfen, aber die meiste Zeit ist er das Problem. Viertens, sobald man sich auf ihn einlässt, merkt man, dass man noch ein besseres Modell bekommen hätte, wenn man noch ein bisschen gewartet hätte. Die männliche Expertengruppe kam zu dem umgekehrten Ergebnis und sagte, PCs sind weiblich, und zwar aus folgenden Gründen. Außer ihrem Schöpfer versteht niemand ihre innere Logik. Die Ursprache, die sie benutzen, um mit einem anderen Computer zu kommunizieren, versteht niemand. Jeder noch so kleine Fehler wird gespeichert, um im denkbar schlechtesten Moment wieder hervorgerufen zu werden. Und vierter Grund, sobald man sich mit ihm einlässt, erkennt man, dass man die Hälfte seines Monatslohns für Zubehör ausgeben muss. Dieses Beispiel von den Computern zeigt uns etwas über unsere Denkweise. Unsere Denkweise ist ganz stark geprägt von unseren Vorurteilen, ganz stark geprägt von unseren Erfahrungen, und das prägt unser Denken, unsere Gedanken. Heute Morgen geht es um unsere Gedanken und welche Macht sie in unserem Leben entwickeln können und was es bedeutet, wenn die Gedanken Gott ausgeliefert sind und von ihm gefüttert werden. Und als ich mir überlegt habe, wie man das verdeutlichen kann, es ist ja in der Bibel beispielsweise davon die Rede, mehr als anderes behüte dein Herz. Oder Paulus spricht davon, dass wir unser Denken erneuern sollen. Und damit das nicht so abstrakt ist, habe ich diese zwei Vögel mir erbeten, dass jemand aus der Gemeinde, die Marion Kalütter hat die mitgebracht, dass die beiden uns heute durch den Gottesdienst begleiten. Aus folgendem Grund. Die Gedanken sind so ähnlich wie Vögel. Martin Luther hat das einmal geprägt, dieses Bild. Er hat gesagt, in Bezug eigentlich auf schlechte Gedanken, hat er es zunächst einmal gesagt, ich kann zwar nicht verhindern, dass Vögel über meinen Kopf kreisen. So hat er die schlechten Gedanken, auch versuchliche Gedanken beschrieben. Aber ich kann sie daran hindern, dass sie auf meinem Kopf ein Nest bauen. Und darum sollen uns diese beiden Sittiche hier heute begleiten in diesem Gottesdienst. Ich möchte an Ihnen etwas verdeutlichen darüber, was es bedeutet, wenn unsere Gedanken auch von Gott geprägt sind. Ich habe in der Bibel einen Text für Sie aus dem Alten Testament, der uns so da hineinnimmt in so eine Situation, wo wir merken, welche Kraft es entwickeln kann, wenn Menschen, was Menschen sozusagen in ihren Gedanken bereits an Überlegungen haben, in ihrem Herzen bereits haben. Und das sehen wir in 4. Mose 13. 4. Mose 13, wer also die Bibel dabei hat, darf das gerne mitlesen. Und ich werde diesen Text zum einen erzählen und Auszüge daraus auch lesen. Es geht um folgende Situation. Gott hat seinem Volk Israel, ein Land geschenkt und hat gesagt, da werdet ihr einmal wohnen können. Und das verspreche ich euch von ganzem Herzen, da ist eure Zukunft. Das verheiße ich euch, das verspreche ich euch. Ihr habt eine tolle Zukunft vor euch. Ich ebne euch den Weg dahin. Und als sie an die Grenze dieses verheißenen Landes Kanaan kommen, da sendet Mose, das ist der Anführer, der Chef des Volkes, der sendet 12 Leute, 12 Männer in dieses Gebiet, um es zu erkunden. Und diese 12 Leute kommen nach einiger Zeit zurück. 40 Tage haben sie sich das Land angeguckt und dann sagen sie, wir haben das Land durchzogen, in das du uns geschickt hast. In das du uns geschickt hast, damit meinen sie Mose. Und wir haben alles genau angesehen. Es ist wirklich ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Und hier sind seine Früchte. Also sie beschreiben dieses Land als ein wunderschönes Land. Das ist dieses Bild von Milch und Honig. Nicht, dass es dort besonders klebrig ist. Aber, sagen sie, die Menschen, die dort wohnen, sind stark. Und ihre Städte sind groß und befestigt. Und dann haben wir auch noch die Anak-Söhne gesehen. Das waren sehr großgewachsene Menschen, fast Riesen. Und dann zählen sie auf, wer alles in diesem Land wohnt. Und als sie das so äußern, da wird das ganze Volk unruhig, die das hören, die sagen, das darf doch nicht wahr sein. Da können wir niemals eine Zukunft haben in diesem Land. Und es gibt unter diesen Entdeckern, diesen Kundschaffern, die ausgesandt werden, zwei, die sagen, Moment mal, das stimmt so nicht, dass wir nicht in dieses Land kommen können. Wir können dieses Land sehr wohl erobern, wir sind stark genug. Doch die anderen Kundschafter widersprachen dem, wir können es nicht, das Volk im Land ist viel stärker als wir. Und sie erzählten den Israeliten schreckliche Dinge. Und hier ist gemeint schreckliche Gerüchte, also Erfindungen über das Land, das sie erkundet hatten. In diesem Land kann man nicht leben, es verschlingt seine Bewohner, sagten sie. Alle Männer, die wir gesehen haben, sind riesengroß, besonders die Nachkommen Anaks. Wir kamen uns ihnen gegenüber vor wie Heuschrecken und genauso winzig müssen wir ihnen vorgekommen sein. Es gibt nach dieser Situation einen richtigen Konflikt zwischen diesen beiden Gruppen. Auf der einen Seite steht Mose und die beiden Kundschafter, die sagen, doch, Gott hat uns das versprochen. Wir können das. Wenn Gott mit uns ist, können wir das. Und das übrige Volk sagt, nein, wenn die anderen das so beschreiben, wir haben keine Chance. Wir haben keine Chance. Wir sollten besser aufgeben. Und an diesen Beispielen dieser Männer sehen wir recht gut, was das für Auswirkungen hat, was in unserem Denken passiert. Die 12 Männer, die ausgesandt wurden, sahen alle das Gleiche. Sie sahen alle ein Land, das wunderschön ist. Und sie hatten alle, wussten alle, das ist das Land, von dem Gott gesagt hatte, das ist euers. Das soll euch gehören und ich selber, Gott, werde es euch geben. Aber 10 unter ihnen kommt dieses unerreichbar vor. Sie sagen, nee, das schaffen wir nicht. Da kommt ein großes Aber hinter dieses Lob des Landes. Ein großes Aber, was sie aussprechen und sagen, aber die Leute sind so stark. Und in ihren Gedanken fängt das sogar noch früher an. Vielleicht haben Sie das gemerkt, ich habe das auch ein bisschen betont. Sie sagen nämlich Mose gegenüber, wir haben das Land gesehen, in das du uns geschickt hast. So wurde dieses Land nie bezeichnet, ein Land, in das Mose sie schicken wollte. Sie haben das ganz anders vorher genannt, alle, im ganzen Volk. Mose hat das anders genannt, Gott hat das anders genannt. Es hieß bei ihnen das Land, das Gott dir geben wird. Und sie machen schon in ihrem ersten Satz, und da merken wir, wie ihre Gedanken geprägt sind, das Mose. Bedeutet letztlich auch, also wenn das schief geht, dann wissen wir schon, wer schuld ist. Das ist doch ganz praktisch. Da haben wir doch schon jemand, bei dem könnten wir uns beschweren, wenn das dann nicht funktioniert, unser Projekt. Kommt Ihnen das bekannt vor? 2 unter diesen Erkundern sagen, nein, wir sind stark genug. Sie beruhigen das Volk. Sie sagen, ihr braucht doch keine Angst zu haben. Sie haben wohlgemerkt das Gleiche gesehen. Sie haben das Gleiche gesehen und sie sagen, wir sind stark genug. Aber die anderen, und da merken wir, wie Gedanken in unseren, sozusagen, was sie auslösen, was diese Gedanken und dieses Vorurteil, was die 10 haben, wie sie sich weiter hineinsteigern und wie sie sozusagen jetzt anfangen, sich da hinein zu verstricken, auch unwahre Dinge zu sagen. Denn das bedeutet das, was die hier sagen, wie das bezeichnet wird, mit schreckliche Dinge, die sie nun beschreiben. Sie übertreiben, sie erzählen etwas, was so nicht der Wahrheit entspricht. Aber in ihren Köpfen ist es schon längst Wahrheit geworden. Das sind alles Riesen in dem Land. Und wir kamen uns so winzig dagegen vor. Wir haben gar keine Chance, Da können wir gar nichts machen. Es wird nicht klar, ob sie sich selber darüber klar sind, diese 10, dass sie hier wirklich Falschaussagen machen. Aber wir merken, diese Gedanken gewinnen an Kraft. Sie gewinnen so doll an Kraft, dass das ganze Volk auf ihrer Seite ist und sagt, oh nein, jetzt stehen wir hier, wir haben diese ganze Wüstenwanderung hinter uns. Wir sind aus Ägypten geflohen. Wir haben gedacht, jetzt endlich kommen wir zur Ruhe. Und was ist? Die sagen uns, da können wir nicht hinein in das Land, das Gott uns doch eigentlich geben wollte. Gott hat uns im Stich gelassen, Mose auch. Und sie überlegen schon, wie sie Mose und diesen beiden Kundschaftern ein Ende bereiten. Und die ersten Stimmen werden laut, die sagen, früher war es doch viel besser in Ägypten. Da hatten wir es doch so gut. Das stimmte zwar nicht. Wenn sie ehrlich werden, dann werden sie merken, das stimmt gar nicht. Aber in ihren Gedanken hat sich das so verfestigt. In ihren Gedanken ist das plötzlich rosarot, was früher war. Und dann sagen sie, ach ja, die gute alte Zeit in Ägypten, sollten wir doch dahin umkehren. Und dann erklären Josua und Kaleb, so heißen die beiden, die daran festhalten, dass Gott einen guten Weg mit ihnen hat. Die beiden sagen, woher ihre Gewissheit kommt. Sie sagen, ja, versteht ihr nicht? Gott ist auf unserer Seite. Es ist nicht entscheidend, was hier für Hindernisse sich aufbauen und wie die für uns aussehen aus menschlicher Sicht, sondern entscheidend ist, uns steht der Herr zur Seite. Und in der Folge dieses Berichtes sagt Gott auch etwas darüber, wie er das empfindet, was das Volk hier macht und was diese 10 Kundschafter machen. Und er drückt das gegenüber Mose so aus, dass er sagt, ich habe das Gefühl, ich werde hier verhöhnt. Das Volk verhöhnt mich. Mit welchem Recht verhöhnt mich das Volk und zieht das in Frage, in Misstrauen, in Misskredit, was ich doch selber ihnen verheißen und versprochen habe. Und Gott ist erzürnt über das Volk, voller Zorn über das Volk. Und Mose erinnert Gott dann an seine Güte, an seine Gnade und sagt und kommt zu Gott und sagt, ich bitte für dieses Volk. Ich bitte für dieses Volk, dass du ihnen das nicht anrechnest, wie sie mit dir umspringen und wie sie deine Verheißung in den Wind schlagen. Und ich erinnere dich daran, dass deine Güte groß ist und dass sie viel größer ist und deine Geduld viel größer ist als das, was wir Menschen fertigbringen. Und daran erinnere ich dich und darum bitte ich dich, halte an diesem Volk fest, verlass uns nicht, bleibe bei uns. So bittet Mose. Und Gott sagt, ja, weil du mich das so bittest, darum will ich das tun. So endet dieser Bericht. Und unsere Frage ist, wie können wir unser Denken von Gottes Denken prägen lassen? Wie können wir verhindern, dass unser Denken von allem Möglichen beeinflusst ist, von allen möglichen Vorurteilen, von allem möglichen vielleicht auch Müll, den wir uns angucken, den wir lernen? Wie können wir unsere Gedanken von Gottes Gedanken prägen lassen? Und wir können das, meine ich, in diesem Text zum einen erkennen, wir finden das auch im Neuen Testament, finden wir Aussagen darüber, was wir machen müssen, damit unser Denken von Gottes Denken geprägt ist. Und das erste ist, gute Gedanken muss man gut füttern. Die beiden hier stehen für gute Gedanken. Das sind Gedanken, die zu füttern wert sind. Es sind Dinge, die Gott über unser Leben denkt. Wir haben das bei Josua und Kaleb ja gehört. Sie sagen, wir haben doch etwas von Gott erfahren. Wir erinnern uns daran, was Gott schon an uns getan hat. Wir erinnern uns daran, was Gott uns an Verheißungen gegeben hat. Und damit haben sie ihr Denken gefüttert. Überlegen Sie mal, womit Sie Ihr Denken füttern wollen, um Gottes Gedanken zu denken. Womit füttern Sie ihr Denken? Ich glaube, das Erste, was wir tun müssen, um gut gefütterte Gedanken zu haben, die auf Gott ausgerichtet sind. Ich muss wissen, was Gott denkt. Ich muss wissen, was Gott denkt. Gott spricht häufiger von seinen Gedanken. Ich Kenne die Gedanken, die ich über euch denke, sagt er zum Beispiel im Buch Jeremia. Es sind Gedanken der Liebe und der Güte. Oder im Römerbrief, Römer 14, Vers 17, ist das ausgedrückt. Das Reich Gottes ist Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Und hier wird so etwas ausgedrückt darüber, wie Gott über unser Leben denkt. Und wir merken, dass es aber nicht reicht, sozusagen, wenn man einfach nur ein Wissen ansammelt. Das sehen wir an diesen Kundschaftern, die ausgezogen sind. Alle 12 haben das Gleiche gewusst. Sie hatten die gleiche Erfahrung gemacht mit Gott. Sie wussten um die gleiche Verheißung Gottes. Und trotzdem haben 2 diese Verheißung ernst genommen und die anderen nicht. Und das lag daran, dass sie sozusagen ihre Gedanken nicht nur damit gefüttert haben, dass sie Wissen hatten über Gott und Wissen darüber, was Gott sagt, sondern dass ihr Vertrauen gewachsen ist und dass sie bereit waren, auch gegen den Augenschein, gegen das offensichtliche Hindernis hinaus Gott zuzutrauen, dass er auch solche Situationen zu lösen vermag. Das bedeutet, dass sie ihre Gedanken mit Vertrauen gefüttert haben, dass sie Glauben hatten. Und ich glaube, dass es damit zu tun hat, wie sie auf die Ereignisse der Vergangenheit schauen, die beiden. Wie sie sich das angucken, wie Gott ihnen geholfen hat. Und dass das ihr Vertrauen gestärkt hat. Und sie sagen können, ja, wir haben das erlebt. Wir richten unser Denken auf das Gute, was wir schon erlebt haben. Und auf das Gute, was wir auch jetzt um uns herum sehen. Wir haben das am Anfang des Gottesdienstes schon einmal gehört, diesen Vers aus Philipper 4, Vers 8. Da kommt das zum Ausdruck, worauf wir unsere Gedanken ausrichten sollen. Richtet eure Gedanken auf das, was schon bei euren Mitmenschen als rechtschaffen, ehrbar und gerecht gilt, was rein, liebenswert und ansprechend ist, auf alles, was Tugend heißt und was Lob verdient. Hier wird uns gesagt, wie wir unsere Gedanken ausrichten sollen und Gedanken zu füllen mit Gutem. Also sich nicht zu konzentrieren auf vielleicht auch das Negative, was wir beobachten können, auf Dinge, die uns vielleicht Not machen, sondern hier wird uns bewusst anbefohlen, dass wir unsere Gedanken ausrichten auf das Gute und nicht auf die schlechten Beispiele. Und ich glaube tatsächlich, es macht einen Unterschied, ob wir unser Denken füllen mit schlechten Beispielen, mit Klatschgeschichten oder Ähnlichem, mit Negativschlagzeilen oder ob wir es füllen mit dem, was auch Gott gefällt. Ob wir es mit Tugend und Schönheit füllen. Bei allem, was wir sehen, können wir sagen, dass hier ist auch etwas Schönes drin, wenn wir die Schöpfung beispielsweise sehen. Das hat der Schöpfer wundervoll für uns gemacht. Das ist ein Hoffnungszeichen für die neue Welt, ein Vorgeschmack. Und so erfreue ich mich zum Beispiel an der Ehrlichkeit eines Handwerkers, an dem Zeitungsartikel, der etwas darstellt darüber, wie Menschen einander helfen, ein Bericht darüber, wo Zivilcourage gezeigt wird. Ich freue mich daran, dass Menschen in unserer Gesellschaft wiederentdecken, was ihnen an Werten wichtig ist. Ich freue mich darüber. Ich richte meine Gedanken darauf aus, was in dieser Welt schön ist, was lobenswert ist und was Gott gefällt. Aber es gibt noch etwas weiteres. Es gibt nicht nur diese Ausrichtung darauf, ob ich sozusagen mich stärker an dem Negativen orientiere in meinen Gedanken oder am Positiven, sondern es gibt ein tatsächliches Gefülltwerden, auch ein Gefülltwerden, so wird das im Epheserbrief geschrieben, vom Heiligen Geist und von dem, was Gott in unserem Leben prägen möchte. Und das wird in Epheser 5, 18 bis 21 so ausgedrückt, werdet voll Heiligen Geistes. Ja, also das beinhaltet, dass unser Leben, unsere Gedanken geprägt sind von Gottes Gedanken, indem ihr geistliche Lieder, Loblieder und Psalmen singt und euch da die gegenseitig zusprecht. Und ich habe das in meinem Leben erlebt, dass das für mich eine ganz große Quelle ist, eine wirkliche Quelle, der auch positiver und guter Gedanken, die Gott denkt. Und dass ich merke, wie viel Dankbarkeit und wie viel Lob das auslöst in meinem eigenen Leben, wenn ich Worte der Psalmen beispielsweise bete, wenn ich Loblieder mit anderen zusammen singe oder auch für mich alleine. Und ich merke, dass das mein Denken prägt. Und das ist auch im Epheserbrief gemeint. Richtet eure Gedanken aus, werdet voll Heiligen Geistes, indem ihr geistliche Lieder singt, indem ihr Psalmen betet. Und in Kolosser 3, Vers 1 und 2 wird das auch so ausgedrückt. Sinnt auf das, was oben ist, wird dort gesagt. Sinnt auf das, was sozusagen, was Gottes Welt ausmacht. Richtet eure Blicke nicht nur auf das, was euch vielleicht hier auf dieser Welt unter Menschen Schwierigkeiten bereitet, sondern richtet eure Gedanken aus auf Gottes Möglichkeiten. Schaut darauf, was Gott kann. Schaut darauf, was Gott verheißt. Schaut darauf, was Gott wichtig ist, dass es uns selber auch wichtig wird. Denn worüber du viel nachdenkst, das wird auch deine Gedanken prägen. Und der zweite Gedanke, lass das Wort deine Gedanken richten, unabhängig richten lassen. Wenn wir sehen, wie Josua und Kaleb reagieren darauf, wie jetzt diese Gedanken des Zweifels und des Misstrauens unter den Israeliten aufbrechen. Da wird uns in diesem Text beschrieben, dass sie ihre Kleider zerreißen. Das war ein Zeichen der Reue und der aufrichtigen Betroffenheit. Sie zerreißen ihre Kleider, weil sie sagen, wir können doch so nicht über Gottes Verheißungen reden. Wir können doch so nicht in den Schmutz ziehen, was Gott uns zugesagt hat. Und ich glaube, dass diese Abwehr gegen schlechte Gedanken, dass die uns auch genauso im Neuen Testament begegnet. Im Hebräerbrief beispielsweise, Hebräer 4, Vers 12, heißt es, richtet, lasst das Wort Gottes eure Gedanken richten. Ich stelle mir das so vor, dass wir manchmal gerade die Gedanken, unsere Gedankenwelt vor Gott ausbreiten müssen. Und das mache ich oft, indem ich, wenn ich bete, dass ich dann sage, du siehst, was ich jetzt so in meinem Herzen empfinde, Ärger oder was da auch drin ist oder Verwirrung. Und ich möchte wissen, was du darüber denkst. Ich möchte, dass du dir das anschaust und dass du meine Gedanken führst und dass du mir hilfst, das zu denken, was du in dieser Situation selber denkst und empfindest. Wir hatten vor einiger Zeit hier draußen ein Buffet aufgebaut, so hier im Hof der Gemeinde. Und da kam eine von den dreisten Krähen, die häufig hier über unserem Nachbargrundstück kreisen. Die fühlen sich hier über diesem Bach und Teich und bei Fresenius recht wohl scheinbar. Und da kam eine hier und landete auf unserem Buffet und genau auf meinem geliebten Erdbeerkuchen und hackte da rein, fröhlicher Dinge. Und natürlich habe ich die da verscheucht, ja, klare Sache. Sie ist für mich ein Bild dafür, dass manchmal so schlechte Gedanken anfliegen. Wir können nichts dagegen tun, dass sie mal kurz landen und in unseren Erdbeerkuchen hacken. Aber ich muss sie ja nicht da sitzen lassen. Ich kann sie ja verscheuchen und kann sozusagen auch die schlechten Gedanken, die in meinem Leben auftauchen, ihnen keine Nahrung geben, sondern sie verscheuchen. Und so ist in Epheser 4, Vers 27 auch dieser Kampf beschrieben, geistlicher Kampf. Und dort heißt es, gebt dem Teufel keinen Raum. Und ich glaube, es ist an dieser Stelle entscheidend zu sagen, wir müssen aufpassen, womit wir unsere Gedanken füttern. Es prägt unser Denken, womit wir unsere Gedanken füttern. Wir hatten ja gestern das Thema Second Life. Ich habe mich natürlich mit Computerspielen und so stärker dann auseinandergesetzt. Und da bin ich auf eine Studie gestoßen. Da hat man untersucht, wie beispielsweise so virtuelle Welten unser Denken verändern. Und zwar ließ man viele Jugendliche über einen längeren Zeitraum ein Computerspiel spielen, in dem die Polizei vorkam, und zwar in dem Sinne eines lästigen Übels, das man schnellstmöglich loswerden muss. Und sie hatten vorher die Jugendlichen zu ihrer Einschätzung zur Polizei gefragt, wie sie Polizisten sehen, wie sie diese Ordnungsgewalt sehen, wie sie es einschätzen, was ihre Werte im Blick auf diese Ordnungshüter sind. Und man hat das dann am Ende dieser Studie wieder gemacht und die Aussagen verglichen. Und es war erschreckend für die Studienleiter zu sehen, wie stark, wie massiv dieses Denken verändert wurde und unüberlegt übernommen wurde aus, in dem Fall der virtuellen Welt, übernommen, dieses Denken übernommen wurde, des lästigen Übels, was man sozusagen, dem man auszuweichen hat und was man loswerden möchte. Und so glaube ich tatsächlich, dass das auch für andere Bereiche gilt. Das gilt natürlich auch für alles, was wir uns im Fernsehen angucken, Literatur, die wir lesen und Ähnliches. Und dass wir, denke ich, behutsam damit sein müssen, wenn wir, wovon wir viel aufnehmen, wird auch unser Denken natürlich prägen. Machen wir uns da nichts vor. Ich weiß nicht, ob Sie das schon an sich selber bemerkt haben, dass manchmal etwas Sie wirklich prägt. Und auch, kennen Sie das, dass Bilder in Ihrem Kopf hängen bleiben über Jahre und Sie die so nicht abschütteln können? Bilder, die Sie sich nicht unbedingt gewünscht haben, aber die Sie irgendwie fasziniert haben. Die haben wie so einen Anker geschlagen in Ihren Gedanken. Und darum meine ich, ist das wichtig, dass wir nicht nur gute Gedanken füttern, sondern auch dem Teufel keinen Raum geben und negative Gedanken abschütteln. Und dass wir ihnen begegnen mit dem Wort Gottes und sagen, du sollst Richter sein, auch über das, was ich denke, was ich empfinde. Beispielsweise so unsere Wünsche, was auch vielleicht das auslöst, dass andere zu uns Vorschläge machen, was wir kaufen könnten oder was wir anschaffen könnten. Und dass wir vielleicht manchmal neidisch gucken auf Dinge, die andere haben. So heißt es im Hebräerbrief, Kapitel 13, Vers 5, lasst euch nicht von Habgier leiten oder von der Geldgier. Und dann kommt die Begründung, womit sozusagen unsere Gedanken gefüllt werden können, denn ich werde dich nicht im Stich lassen. Und da ist natürlich genau das Materielle gemeint. Da ist natürlich genau gemeint, dass Gott uns sagt, ich lasse dich doch nicht im Stich, darauf kannst du dich doch verlassen. Und darum darfst du sozusagen das Wort Gottes jetzt Richter sein lassen, auch über diesen Gedanken der Gier oder der Habgier und sie zurückweisen in dem Wissen, Gott meint es gut mit mir und was Gott mir gibt, das ist gut für mich. Sie kennen das sicherlich, dass Leute sagen, wenn sie gefragt werden, wie es ihnen geht, ich kann nicht klagen. Das ist ja eigentlich eine recht arme Beschreibung dessen, wie man leben kann. Und ich glaube, dass wir auch in unserem Geistlichen, eben in dem, was unsere Gedanken beschäftigt, aufpassen müssen, dass wir nicht sozusagen unser Leben damit gestalten, dass wir jammern. Dass wir sozusagen ein ständiges, leises Jammerlied singen über das, was uns so widerfährt. Ich glaube wohl, dass wir ein Recht haben zu klagen, auch besonders vor Gott zu klagen. Das machen uns die Psalmbeter ja in unübertrefflicher Weise deutlich. Aber ich glaube gleichzeitig, dass dieses Jammern, wo man letztlich gerne sich auch oder sich in diesem Jammern gefällt und letztlich den Ausblick, den Ausweg gar nicht unbedingt so möchte, wo man alle Umstände dahin deutet, dass sie einem gegen einen sind. Da, glaube ich, müssen wir unsere Gedanken in Acht nehmen, dass sie nicht in diese Richtung abgleiten. In 1. Petrus 2 wird darauf eingegangen. Und zuletzt möchte ich darauf hinweisen, dass wir, wenn wir unsere Gedanken ausrichten wollen an Gottes Gedanken, dass wir dann mit großen Erwartungen bitten sollen. Erwartungsvoll uns ausstrecken nach Gott. Und das ist mir wichtig geworden an diesem Text, weil Mose das sich auch bei Gott traut. Ich glaube, dass das aus diesen Verheißungen geboren ist. Dass das geboren ist daraus, dass er gemerkt hat, Gott geht so treu seinen Weg mit uns, dass wir auch erwartungsvoll ihn bitten können. Und so sagt Mose, so ganz so wie man mit einem Freund redet, aus unserer Sicht ist das vielleicht so ganz eigenartig, wie Mose hier mit Gott redet und ihn daran erinnert und sagt, ich erinnere dich an deine Güte. Ich erinnere dich daran, dass deine Gnade doch nicht wie bei uns Menschen begrenzt ist. Und deshalb bitte ich dich jetzt, dass du Gnade vor Recht ergehen lässt bei dem Volk, dass du weiter mit uns kommst. Und dieses erwartungsvolle Ausstrecken, ich glaube, das ist etwas, was wir auch bei Jesus finden, was wir merken, wenn er Menschen dann sagt, euch geschehe nach eurem Glauben. Ich glaube, dass das dieses erwartungsvolle Ausstrecken ist, dass unsere Gedanken ausgerichtet sind darauf, was Gott an Möglichkeiten hat, dass wir mit großer Erwartung uns nach Gott ausstrecken. Euch geschehe nach eurem Glauben. So bezeichnet Jesus das. Amen. Ich möchte gerne mit Ihnen beten. Sie können gern sitzen bleiben dazu. Lieber Vater im Himmel, wir wollen gerne, dass unsere Gedanken geprägt sind von deinen Gedanken. Dass wir Gedanken, die von dir sind und die heilsam sind und gut, dass wir sie füttern und dass wir sie in unserem Leben wirklich Gestalt gewinnen lassen, dass sie unsere Gedanken beherrschen und dass uns nicht das beherrscht, was so an Negativen vielleicht auch sich in unser Leben hineinschleichen will. An Gedanken, die letztlich unwahr sind, die Lügen enthalten und die gegen dich stehen. Beschenke uns, dass wir unsere Gedanken prägen lassen können von deinen Gedanken. Amen.